3. Der Pförtner saß in seinem Häuschen und glotzte regungslos auf die vielen leeren Kästchen des Kreuzworträtsels. Er hatte das Reich der tanzenden Buchstaben betreten und alle Türen hinter sich geschlossen. Mit einem blauen Kugelschreiber in der Hand war er erstarrt. Ein Speicheltropfen bildete sich an der Unterlippe, wurde größer und größer. Von Weitem hörte er das dumpfe Tuten eines Nebelhorns und das Gekreische einer aufgebrachten Möwe. Ozeanriese mit 6 Buchstaben. Wieder und wieder drückte Paul auf die Hupe. Erkan fuchtelte mit den Armen und brüllte: »Mach das scheiß Ding hoch, du Idiot!« Der Pförtner hob den Kopf. Der Speichel platschte auf das Papier. Er sagte: »Hoppla«, war kurz weg. Zwinkerte und drückte endlich den Knopf. Die Schranke öffnete sich. Der Audi holperte über das Kopfsteinpflaster auf das weitläufige Gelände, das früher, bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg, Offiziere der preußischen Kavallerie beherbergt hatte. Heute wurde es von der Berliner Polizeidirektion 5 genutzt, die für die Bezirke Kreuzberg, Neukölln und Friedrichshain zuständig war. Paul hielt auf das mächtige Hauptgebäude zu, einen verwitterten, rot schimmernden Backsteinbau. Plötzlich bremste er ab. Keine 50 Meter entfernt, direkt vor dem Haupteingang, stiegen 5 Männer aus 2 schwarz glänzenden BMW-5er-Limousinen mit Wiesbadener Nummernschildern. Sie ließen die Wagen im absoluten Halteverbot stehen und gingen die Stufen zum Eingang hoch. Einer der Männer, ein Türke, Ende 30, hielt inne und betrachtete die mächtigen Außenmauern des Gebäudes. Er trat einen Schritt zurück und schaute bis ganz nach oben, wo sich die moosbewachsenen Regenrinnen mit letzter Kraft an den Dachkanten festkrallten. Schließlich gab ihm ein hünenhafter Kerl mit hellblonden, längeren Haaren einen Klaps auf die Schulter und gemeinsam verschwanden sie im Präsidium. Es war Murat. Paul und Erkan starrten zum Eingang. »Was macht der denn hier?« »Der hat sich doch über ein Jahr nicht blicken lassen.« »Fast 2«, sagte Paul. »Zuletzt bei der Hochzeit von eurem Onkel.« Erkan schnippte mit den Fingern. »Stimmt, als du den Sirtaki aufgelegt hast, war ein geiler Rausschmeißer.« Paul legte den ersten Gang ein und steuerte den Quattro auf den Parkplatz. Das Präsidium mit seinen hohen Decken, den kühlen Wänden und dem abgetretenen Linoleum roch wie ein altes Schulgebäude, nur dass sich hier durch jeden Gang der Geruch von frisch gebrühtem Filterkaffee zog. Sie gingen das Treppenhaus hinauf. »Krasse Limos«, sagte Erkan. »Hast du die Kennzeichen gesehen? Das BKA sitzt in Wiesbaden.« Paul kratzte sich am Kopf. »Du glaubst, Murat ist jetzt beim BKA? Kann eigentlich nicht sein. Vor 1,5 Jahren war er doch noch beim LKA in Frankfurt.« »Das hat er uns erzählt. Aber weißt du was? Der sagt uns doch auch nicht, wenn er nach Berlin kommt.« Genau wie sie hatte auch Murat hier auf der Direktion 5 begonnen und war innerhalb kürzester Zeit aufgestiegen, im Gegensatz zu Paul und Erkan. Sein engster Partner war damals Stefan Kohn gewesen, ein Schulfreund, der mit Murat durch dick und dünn und schließlich auch zur Polizei gegangen war. Das war unmittelbar, nachdem Murat sein BWL- und Geschichtsstudium geschmissen hatte. Paul und Erkan hatten damals nur Spott für ihn übrig gehabt. Doch ohne ihm ein Wort zu sagen, meldeten sie sich ein paar Jahre später ebenfalls für die Aufnahmeprüfung bei der Polizei an. Dass Paul und Erkan bei der Direktion 5 anfangen durften, war vor allem auf Murats und Kohns Reputation zurückzuführen. Seither mussten sich die beiden immer wieder anhören, dass sie sich bequem ins gemachte Nest gesetzt hätten. In Berlin hatten Murat und Kohn bald in leitender Stellung qualifizierte Einsätze im Bereich der organisierten Kriminalität durchgeführt. Sie waren schon nach 3 Jahren an den Kapp-Sachen dran, den Kapitalverbrechen. Die Kehrseite der Medaille war, dass Murat kaum noch Zeit für sie hatte, was vor allem Paul wehtat. Und niemals erzählte er ihnen etwas von seinen Einsätzen. Dann, vor 3 Jahren, verschwand Murat ganz aus ihrem Blickfeld, weil er mit Kohn zum LKA nach Frankfurt wechselte. Und jetzt war er plötzlich wieder da. Sie stießen die wuchtige Schwingtür auf und marschierten zum Dispositionsraum, wo die Schichten und Teams des gesamten Abschnitts koordiniert wurden. Sie waren spät dran und Rosi, die treue Dispo-Fee, die immer nach überquellenden Aschenbecher klang, hob drohend den Zeigefinger, aber das tat sie jedes Mal. Sie legte ihnen Schlüssel und Papiere eines Ford Focus auf den Ausgabetresen, dazu ihre Schutzwesten und Dienstwaffen. Ihr Einsatzgebiet war Südwest B4 und zog sich von Rudow über Rixdorf, das Rollbergviertel bis zum nördlichsten Zipfel Neuköllns, dem Hermannplatz. Und das hieß Straßen abfahren, potenzielle Delinquenten aufgreifen, filzen, wieder laufen lassen und auf Abruf sein. Immer die kleinen Fische, meistens Minderjährige, immer die gleiche Scheiße. Sie gingen über den Korridor hinunter zum Clubraum, dem Kaffeegeruch hinterher. Der Clubraum war ein mit alten Sofas, vollgefurzten Sesseln und ausrangierten Liegen ausgestatteter Aufenthaltsraum. An den Wänden klebten noch Polizeiplakate aus den frühen 80ern. Auf einem stand in gesprayten, rosafarbenen Lettern: Gedränge nur dem Dieb gefällt, drum Augen auf und Hand aufs Geld. Normalerweise war es hier ruhig, weil man auf die Kollegen der Nachtschicht Rücksicht nehmen musste. Heute war das anders. Es gab nur ein Thema: Murat. Kaum hatten sie den Clubraum betreten, wurden sie auch schon von Kollegen umringt. »Ist Murat jetzt beim BKA, Erkan?«, fragte Benneter, ein 50-jähriger Haudegen, dessen Gesichtsfarbe mit jedem Tag mehr dem schmutzig-gelben Anstrich des Clubraums glich. »Nein«, rief Birovka, der mit seiner Nickelbrille fast wie ein Intellektueller daherkam. »Habe ich doch gesagt, der ist beim LKA in Frankfurt, du musst mir mal zuhören.« »Ach, und die Nummernschilder? Guck dir doch die Nummernschilder an!« Krause, ein dicker, gedrungener Ausbilder, meldete sich zu Wort. »Passt mal auf, Rosi sagt, dass es schon gestern Nacht einen Anruf gegeben hat und dass irgendeine Sonderkommission auf dem Weg hierher ist, aus Wiesbaden.« »Das wäre ja der Superkracher, Murat bei einer Sonderkommission des BKA«, rief einer von hinten. Und noch ein anderer lachte: »Das schaffst du nicht, Erkan!« Schabrot trat in den Kreis und legte ein feistes Grinsen auf. »Türke müsste man sein, wa?« Er klopfte Erkan auf die Schulter. »Schabrot, halt's Maul, du bist doch nur neidisch«, sagte Benneter. Krause hob den Finger, um anzukündigen, dass jetzt was Wichtiges kam. »Wenn Murat beim BKA ist, dann arbeitet der vielleicht auch mit Hasso Möller.« Für einen Moment herrschte andächtiges Schweigen. »Wer ist Möller?« fragte Volke, ein jüngerer Kollege, den sie wegen seiner hohen Stimme nur Piepsi nannten. »Hasso Möller, du Idiot«, fuhr ihm Birovka an. »Der hat den ersten finalen Rettungsschuss in der Geschichte der BRD ausgeführt«, er sprach jedes Wort einzeln aus, »nachdem der Scharfschütze die Flatter bekommen hatte. Dann murmelte er mehr zu sich selbst: Der Typ ist legendär.« »Also, Erkan, jetzt erzähl doch mal, warum ist dein Bruder hier?«, fragte Benneter. Alle blickten Erkan an, auch Paul. In diesem Augenblick flog die Tür auf. Mats Lehmann kam herein und ließ sich völlig übermüdet in einen der Sessel fallen. »So ein Scheißdreck«, fluchte er. »Was maulst denn rum?«, fragte Birovka. »Kann mir erstmal jemand einen Kaffee bringen? Hey, Piepsi, bist du so nett?« Piepsi stand auf und goss ihm eine große Tasse Filterkaffee ein. »Schwarz?« »Ja, ja, ist egal.« Piepsi brachte ihm die Tasse. Lehmann nahm einen kräftigen Schluck und wurde plötzlich ganz grün im Gesicht. »Wer hat denn den gemacht?« »Ich«, sagte Piepsi. Lehmann verdrehte die Augen. »So, das Ganze nochmal. Großer Schwaps Milch, 4 Stück Zucker.« Alle warteten, bis Lehmann seinen neuen Kaffee bekommen hatte. Dann legte er los. »Wir sind gestern Abend raus zu Hasenheide, war der erste Einsatz. In einem Asia hatte einer eine Kugel gefangen und keiner hat's gesehen.« »Die haben das im Radio gebracht«, murmelte Paul zu Erkan. Birovka kräuselte die Stirn. »Wie, keiner gesehen? War der Laden leer oder was?« »Nein, rammelvoll, bis auf den letzten Platz. Die haben sich gegenseitig die Sicht verdeckt. Wir waren gerade dabei, die Gäste und die Kellner zu befragen. Da kommt die 6. Mordkommission angerauscht mit Mordbus und allem Pipapo. Allen voran Schmidt. Kennt ihr den Schmidt? Riesenarschloch. Der schmeißt uns erstmal raus. Wir sollen draußen die Kollegen von der Streife unterstützen. Vor dem Eingang ist inzwischen ein ganzer Pulk von Gaffern. Wir also, hallo Leute, hat hier jemand vielleicht was gesehen oder gehört? Kann uns jemand Angaben zu möglichen Tätern machen? Den letzten Satz sprach Lehmann mit wackelndem Kopf und der Stimme eines Puppenkaspers. Es kommt ja vor, dass die ihr Maul halten, aber gestern 40 minderbemittelte Halbleichen standen darum und schrien, ich, Mann, als gäb's Freibier. Das ist eben der Hermannplatz, Freilichtklapsmühle. Die ganze verfluchte Nacht wurden wir abgestellt, um das Gesülze der Einsamen und Verlassenen abzutippen. Da war nicht einer dabei, der was gesehen hatte. Vor einer Stunde sind wir endlich mit dem Papierkram fertig geworden. Ich denk, schön, jetzt ab in die Haier. Aber da steht Prietz auf der Matte und sagt, dass wir in einer Stunde von einer Soko befragt werden. Aber nicht die sechste Mordkommission mit meinem Freund Schmidt, nein. Eine Spezialtruppe vom BKA ist vor Ort. BKA, und jetzt kommt der Hammer. Ratet doch mal, wer ganz vorne mit dabei ist, da kommt ihr nie drauf. Paul und Erkan verkrümelten sich ans Fenster und schauten in den Hof. Die BMW-Limousinen standen immer noch im absoluten Halteverbot, aber keiner regte sich deswegen auf. Von welchem Asia redet der, fragte Erkan. Weiß ich nicht. Kann eigentlich nur der Vietnamese sein. Und wenn wir Murat einfach fragen, warum er hier ist? Der sagt doch überhaupt nichts, jedenfalls nicht zu uns. Dein Bruder ist ein Arschloch. Paul überlegte kurz. Warum kommen die auf unseren Abschnitt? Die könnten sich doch bestimmt auch beim LKA einquartieren, ist doch nur ein paar Straßen weiter. Vielleicht wollen die was von Prietz? Habe ich auch schon dran gedacht. Aber war Prietz nicht stinksauer auf Murat, als der zum LKA ist? Da gab's doch so Geschichten, dass er Murat Sachen auf den Hof geschmissen hat. Prietz hatte in seiner Eigenschaft als Abschnittsleiter tatsächlich mal einen Spind ausgeräumt und die Sachen auf den Hof geschmissen, aber niemand wusste, ob es wirklich Murats Sachen gewesen waren. Jetzt scheint aber alles wieder in Butter zu sein. Guck dir an, wo ihre Karren stehen. Das hätte Prietz doch nicht mal dem Polizeipräsidenten erlaubt. Den hätte er längst abschleppen lassen. Paul sah auf die Uhr über der Tür. Es war eigentlich höchste Zeit loszufahren, doch stattdessen sagte er zu Erkan, geh doch mal zur Blotzner, die steht doch auf dich. Vielleicht erzählt die dir was. Nee, ich geh zu Rosi. Rosi weiß nichts. Außerdem denkt die, dass wir schon weg sind. Mach schon. Paul ging die Hintertreppe hoch in den vierten Stock und stellte sich vor den Süßigkeitenautomaten. Keine 20 Meter entfernt stand Murat mit seinen Leuten. Die Köpfe zusammengesteckt, redeten sie aufeinander ein. Paul beobachtete sie durch die Glasscheibe der Schwingtür, die den Treppenaufgang vom Korridor trennte. Von diesen Typen ging irgendwas aus. Paul wusste nicht genau, was es war. Eine Art Energie oder unnahbare Präsenz. Der schillerndste von ihnen war Murat. Er schien auch den Ton anzugeben. Ein Gefühl von Eifersucht keimte in Paul auf. Murat teilte sein Leben mit allen, nur nicht mit ihm und Erkan. Der großgewachsene Blonde, der vorhin mit Murat vor dem Eingang gestanden hatte, machte eine komische Handbewegung. Er war bestimmt zwei Köpfe größer als Paul und einen halben Kopf größer als Murat. Mit den Händen zeichnete er die Form einer Vase oder Amphore in die Luft und ließ sie dann, als wäre ein mächtiges Gummiband zwischen ihnen gespannt, ruckartig zusammenklatschen. Murat lachte. Er schaute in Pauls Richtung, schien ihn aber nicht zu sehen. Oder doch? Pauls Brustkorb zog sich zusammen. Er löste sich von dem Automaten, machte einen Schritt auf die Schwingtür zu und zog sie auf. Ein Lächeln erhellte sein Gesicht. Er hob die Hand, aber Murat wandte sich schon wieder ab. Die Sonderermittler drängten in den Konferenzraum und schlossen hinter sich die Tür.